HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Dazu begrüßen Sie heute
Dorothee Meyer-Karweg
und Christiane Hillebrand. Herzlich willkommen, schön, dass Sie mit dabei sind. Gänsehaut ist heute garantiert, sogar komplett Gänsehaut. Wobei es sich bei diesem Hörbuch von Sophie Passmann um keinen Krimi handelt. Spannung bietet aber auf jeden Fall das Hörbuch Unsichtbare Tinte des französischen Schriftstellers Patrick Modiano. Und wir beschäftigen uns mit Kaninchen. Viele erinnern sich sicherlich noch an die Kaninchengeschichten Unten am Fluss. Das Buch Watership Down ist fast 50 Jahre alt. Jetzt ist eine Hörspielfassung auf CD erschienen. Und wir beginnen mit einem Hörbuch von Julia Phillips. Julia Phillips, Jahrgang 1988, lebt in Brooklyn, New York und hat bisher Erzählungen in verschiedenen Zeitschriften veröffentlicht und für Online-Magazine geschrieben. Das Verschwinden der Erde ist ihr erster Roman. Er stand 2019 auf der Shortlist des renommierten National Book Award. Ein Debütroman, Dorothee Meyer-Karwig, der gleich so erfolgreich ist, das ist schon außergewöhnlich.
Ja, zumal der Roman gar nicht in ihrem Heimatland spielt, sondern in einer Weltgegend, die sehr unbekannt ist, nämlich auf Kamtschatka.
Ja, das ist eine Halbinsel ganz im Osten der früheren Sowjetunion.
Genau, und zwar eine ziemlich eigenartige Halbinsel, eine Vulkanregion mit etwa 29 aktiven Vulkanen, von denen jährlich auch einige ausbrechen. Dann gibt es noch Geysire und heiße Quellen, in denen man baden kann. Und inzwischen wurde die Vulkanregion von Kamtschatka sogar zum Weltnaturerbe erklärt.
Leben da Menschen?
Ja, doch, durchaus. Hauptsächlich Russen. Die eigentlichen Ureinwohner, die wurden fast ausgerottet und die werden noch heute ziemlich herablassend behandelt. So beschreibt es jedenfalls die Autorin.
Also das ist der Handlungsort. Was passiert denn jetzt in diesem Roman?
Ja, es geht los mit zwei russischen Mädchen und zwar mit Aljona, die ist 13, und ihrer jüngeren Schwester Sophia. Die spielen allein am Strand. In den Ferien sind sie mehr oder weniger auf sich gestellt. Der Vater ist nach Moskau abgehauen und die Mutter arbeitet als Journalistin. Und diese beiden Mädchen treffen auf einen Mann, der sagt, er sei gefallen, habe sich verletzt. Und sie helfen ihm dann bis zum Auto und er bietet ihnen dann an, sie nach Hause zu fahren. Und da hören wir mal rein, es liest Britta Steffenhagen.
Aljona nahm sich als ältere Schwester noch ein bisschen Zeit. Sie wog einige Sekunden den Stadtbus, das Anfahren und Anhalten, das Schnaufen, der Schweißgeruch der Leute, gegen das Angebot des Mannes ab. Seine Schwäche, seinen verstauchten Knöchel und sein jungenhaftes Gesicht. Wie einfach es wäre, sich mitnehmen zu lassen. Das Auto würde sie so schnell nach Hause bringen, dass vor dem Abendessen noch Zeit für einen kleinen Imbiss wäre. Ähnlich wie Tiere im Zoo füttern und gruselige Geschichten erzählen, wäre es ein weiterer Nervenkitzel am helllichten Tag. Ein Zeichen des Ungehorsams in den Sommerferien. Ein Geheimnis zwischen Sophia und ihr. »Danke«, sagte Aljona. Sie ging um den Wagen herum und setzte sich auf den sonnenwarmen Beifahrersitz. Das Leder fühlte sich weich an. Wie ein Schoß. Auf dem Handschuhfach war eine kreuzförmige Ikone befestigt. Wenn der Skateboarder sie jetzt nur sehen könnte. Vorn in dem großen Wagen. Sophia glitt auf den Rücksitz. Ein Stück weiter vorn ließ eine Frau ihren weißen Hund aus dem Heck eines geparkten Lieferwagens, um ihn auszuführen. »Wohin?« fragte er. »Akademika Karalova, 31.«
Tja, und da kommen die beiden Mädchen nie an.
Werden die Mädchen dann entführt oder sogar umgebracht?
Naja, jedenfalls sind sie erstmal verschwunden. Und im Weiteren geht es dann darum, was mit ihnen geschehen sein könnte und was die Menschen von Kamtschatka über den Fall denken.
Also das ist sehr spannend, finde ich, diese Geschichte. Ist das dann so eine Art Krimi oder Thriller?
Ja, schon auch, aber es gibt jetzt nicht so den zentralen Kommissar, der sich auf die Suche macht. Es ist mehr eine Beschreibung der Gesellschaft.
Wie? Auf welche Art und Weise wird denn die Geschichte erzählt?
Also in Monatsabschnitten aus jeweils einer anderen Perspektive. Also die Kapitel beginnen dann mit August, September, Oktober und so weiter. Und dann werden einzelne Personen vorgestellt, die mehr oder weniger mit dem Fall zu tun haben, die aber viel über die Gesellschaft auf dieser Halbinsel verraten. Immer wieder geht es dabei um Rassismus und Chauvinismus. Und dazu hören wir noch ein Beispiel. Ksyusha, eine Iwenin, stammt aus einer Familie von Halbnomaden. Sie ist also als Kind zeitweise mit ihrer Familie und Rentierherden unterwegs gewesen. Jetzt aber studiert sie Rechnungs- und Finanzwesen und macht nebenbei noch in einer Volkstanzgruppe mit. Und Ksyushas Freund Ruslan ist Russe. Er wohnt noch im Heimatort von beiden, also weit weg, und sieht die Freundin nur so alle paar Wochen. Und er ist ziemlich misstrauisch und fragt sie am Telefon aus.
Wie viele Kerle sind in der Gruppe? Fragte Ruslan. Ksyusha wusste nicht, was sie darauf antworten sollte. Vielleicht die Hälfte, erklärte sie. Alle seien Ureinwohner. Iwenen, Koryaken, Itelmenen oder Tschuktschen. Schwarzes Haar, braune Augen. Nimm dich in Acht, warnte Ruslan. Die würden meiner indigenen Prinzessin bestimmt gern Gesellschaft leisten. Er war der einzige Weiße, der sie so auf den Arm nehmen durfte. Schließlich war er mit ihrer Familie aufgewachsen. In ihrer ersten Woche in der Stadt, damals war sie so alt wie Alisa jetzt, hatten sich ein paar Kommilitonen über sie lustig gemacht. »Wo kommst du her?«, fragte einer vor dem Unterricht. »Aus Esso«, setzte sie an. »Von den Rentierherden«, fuhr ihr ein anderer dazwischen. Und dann lachten sie. Einen Augenblick saß sie stumm und beschämt da, dann hob sie die Hände an die Wangen, presste die Fingerspitzen gegen das Fleisch. Kalte Kreise auf der erröteten Haut. Sie, die eine Goldmedaille für ihre hervorragenden schulischen Leistungen und ein Stipendium für ihr Rechnungs- und Finanzstudium erhalten hatte, wurde ausgelacht. Es lag an ihrer Stimme, an dem lebhaften Auf und Ab ihrer Sätze. Sie klang einfach nordisch. Und an ihrer Haut, ihrem Haar, den mandelförmigen, eng beieinander stehenden Augen. Diese Stadtjugendlichen erkannten sie sofort. Sie sprachen mit ihr, als sei sie halb Mensch, halb Rentier.
Ja, also hier ist beides zu hören. Ruslan als Macho, der seine Freundin kontrollieren will. Und eben dieses Verächtlichmachen von Ksyusha durch ihre Kommilitonen, die weiß sind, also Russen.
Ich gehe mal davon aus, dass Ksyusha nichts mit dem Fall zu tun hat, oder?
Also die Verbindungen zum eigentlichen Fall sind schon oft sehr lose. In diesem Fall ist es so, Ksyushas Bruder Chega ist ein Fotograf und der gibt später einen entscheidenden Hinweis auf den Täter. Thematisiert wird übrigens auch, dass es 4 Jahre früher einen ähnlichen Fall gab. Damals verschwand eine indigene Jugendliche. Und nach der hat die Polizei offensichtlich nicht intensiv gesucht. Da hieß es einfach, naja, die sei abgehauen, was deren Familie allerdings nicht glauben will.
Also das Ganze klingt sehr komplex. Es gibt viele Handlungsstränge, viele verschiedene Personen. Also irgendwie schon auch ein bisschen verwirrend ist es das auch.
Also ja, im Buch gibt es zu Anfang eine Übersicht über die handelnden Personen. Es sind insgesamt 4 Familien und dann noch ein paar Einzelpersonen, die in dem Roman vorkommen. Und dann gibt es auch im Buch eine Landkarte von Kamtschatka. Beides fehlt leider im Hörbuch und das finde ich schon ziemlich schade. Man findet das zum Glück im Internet. Man kann da ja auch in die Bücher so reinblättern.
Wie gefällt Ihnen der Stil insgesamt?
Also ich finde, diese Julia Phillips schreibt sehr ansprechend. Und da auch Dank an die Übersetzung durch Pochau und Roberto de Olanda. Also das ist alles sehr klar, sehr präzise formuliert und zieht mich sofort rein, ja.
Ja, und dann haben wir noch die Sprecherin, Britta Steffenhagen.
Ja, ich finde, die passt zu diesem Stil. Auch sie spricht sehr klar, sehr sachlich. Sie muss ja eigentlich in diverse Rollen schlüpfen, aber zum Glück deutet sie die Charaktere nur ganz leicht an, also wirklich nie übertrieben. Das wäre auch schwer bei der Menge an Personen.
Jetzt will man natürlich nicht alles verraten, aber vielleicht schon mal die vorsichtige Frage, gibt es denn am Ende ein Happy End?
Na, das bleibt eigentlich offen und mehr möchte ich dazu jetzt auch gar nicht sagen, weil das ist wirklich spannend.
Also insgesamt eine Empfehlung.
Eine Geschichte, die einen ja auch in ein anderes Land führt. Und auch wenn ich es jetzt nicht wirklich beurteilen kann, klingt es sehr gut recherchiert. Es gibt eine ganz kleine Einschränkung. Ein paar dieser Einzelgeschichten finde ich doch ein bisschen verzichtbar, da sie nicht allzu viel zum Plot an sich beitragen. Dadurch hat das Ganze so kleine Längen. Es sind ja fast 11 Stunden Hörzeit. Also die hätte ich in Gänze jetzt nicht unbedingt gebraucht. Und wie gesagt, das Hören wäre sehr erleichtert worden, wenn ich wie im Buch eine Übersicht über die handelnden Personen bekommen hätte. Dann wäre manches doch ein bisschen leichter zuzuordnen gewesen. Aber ansonsten ein sehr eindrucksvolles Debüt.
Vielen Dank, Dorothee Meyer-Karwick. Wir sprachen über das Hörbuch Das Verschwinden der Erde von Julia Phillips aus dem amerikanischen Englisch von Pochau und Roberto de Olanda. Die Sprecherin ist Britta Steffenhagen. Es ist eine MP3-CD, 11 Stunden Hörzeit zum Preis von 22 €. Und erschienen ist dieses Hörbuch im Verlag DAV. Patrick Modiano ist Franzose, in der Nähe von Paris geboren, 1945, und er ist einer der bedeutendsten Schriftsteller der Gegenwart. Er hat einige Auszeichnungen erhalten, den großen Romanpreis der Académie Française, den Prix Goncourt, den österreichischen Staatspreis für europäische Literatur und 2014 sogar den Nobelpreis für Literatur. Im Café der verlorenen Jugend, so heißt einer seiner Romane, Gräser der Nacht, schlafende Erinnerungen, und sein neuester Roman trägt den Titel Unsichtbare Tinte. Er ist als Hörbuch erschienen bei Hörbuch Hamburg. Dorothee Meyer-Karwick, worin geht es in diesem neuen Roman von Patrick Modiano?
Es geht eigentlich um Erinnerungen. Hier sind es sozusagen doppelte Erinnerungen. Der Ich-Erzähler erinnert sich an seine Jugend in den 60er Jahren, in der er nebenbei in einer Detektei arbeitete. Er wollte damals Schriftsteller werden und hat sich so gedacht, durch die Detektei komme er an interessante Geschichten. Und sein Chef Uth gibt ihm damals den Auftrag, nach einer jungen Frau zu suchen, Noëlle Lefebvre.
Was ist das für eine junge Frau?
Ja, da erfährt man eigentlich nicht so viel über sie. Sie arbeitete als Verkäuferin und ist dann plötzlich verschwunden. Jedenfalls der Ich-Erzähler folgt an ihren Spuren. Er befragt Menschen, die sich wiederum an diese junge Frau erinnern. Beispielsweise geht er zusammen mit einem Freund von dieser jungen Frau, einem Schauspieler, in deren Wohnung und nimmt dann dort auch ein Notizbuch mit und lernt darüber andere Menschen kennen, die die Frau eben kannten.
Und was findet er über diese Noëlle Lefebvre heraus?
Nicht so viel. Er weiß dann nur, sie war liiert mit einem Mann, der einen amerikanischen Sportwagen fuhr. Und man bekommt so das Gefühl, irgendwie war dieser Mann in dunkle Geschäfte verwickelt. Und die junge Frau, ja, ist dann eben plötzlich verschwunden. Und man weiß nicht, liegt ein Verbrechen vor oder wollte sie nur ein neues Leben beginnen? Und der Ich-Erzähler hat nicht lange in dieser Detektei gearbeitet, aber das Karteiblatt über die Frau, das hat er damals mitgenommen, obwohl es mehr Leerstellen als Informationen enthält. Und da hören wir jetzt mal eine Stelle aus dem Anfang. Es liest Walter Kreie.
Warum dieses Dossier und nicht ein anderes? Wegen der Leerstellen, wahrscheinlich. Und außerdem befand es sich nicht im Aktenschrank, sondern lag einfach so da, auf Uths Schreibtisch. Eine Geschichte, sagte er, die noch nicht gelöst sei. Würde sie es jemals? Die erste, von der er mir erzählte an jenem Abend, als er mich eingestellt hatte, zur Probe, wie er sich ausdrückte. Und ein paar Monate später, an einem anderen Abend um die gleiche Zeit, als ich diese Arbeit aufgab und die Agentur endgültig verließ, da habe ich, ohne Uths Wissen und nachdem ich mich von ihm verabschiedet hatte, das Karteiblatt in der himmelblauen Mappe, die auf seinem Schreibtisch herumlag, in meine Ledertasche gesteckt. Zur Erinnerung.
Also auch wieder zur Erinnerung. Das Merkwürdige ist, auch wenn er bald diese Detektei wieder verlässt, der Ich-Erzähler, die Suche nach der Frau lässt ihn nicht mehr los. Immer wieder in den folgenden Jahren erinnert er sich doch wieder an diese Noëlle, weil er auf einmal auf Menschen stößt, die in Zusammenhang stehen mit dieser jungen Frau. Und die befragt er dann wieder. Und immer wieder stellt sich dabei die Frage, kann er seinen und den Erinnerungen der anderen trauen?
Ich würde mich gern an die chronologische Reihenfolge halten und die Augenblicke während dieser vielen Jahre, in denen Noëlle Lefebvre meine Gedanken aufs Neue beschäftigte, ganz genau notieren, jeweils mit Datum und Uhrzeit. Doch es ist unmöglich, über einen derart langen Zeitraum hinweg einen solchen Kalender zu erstellen. Ich glaube, es ist besser, ich lasse meiner Feder freien Lauf. Ja, die Erinnerungen kommen mit dem Kritzeln der Feder. Man darf sie nicht erzwingen, sondern muss einfach schreiben und dabei so wenig wie möglich streichen. Und im ununterbrochenen Strom der Wörter und Sätze steigen ein paar Einzelheiten, die man vergessen oder, wer weiß warum, in der Tiefe des Gedächtnisses vergraben hat, allmählich wieder an die Oberfläche. Sich auf keinen Fall unterbrechen, sondern beim Bild eines Skifahrers bleiben, der für alle Ewigkeit einen ziemlich steilen Hang hinabgleitet, wie der Füller über die weiße Seite. Später dann kommen die Streichungen.
Ja, ganz am Schluss erfährt man dann, warum den Ich-Erzähler diese Suche nicht loslässt. Denn da steigen Gedanken aus seiner Jugend wieder zu ihm hoch. Also insgesamt ist es ein Roman über Erinnerungen, aus denen sich ja unser aller Leben zusammensetzt und in denen es ja auch immer mehr Leerstellen gibt, je älter wir werden.
Ja, der Roman wird gelesen von Walter Kreie und der lässt sich doch viel Zeit beim Lesen, habe ich das Gefühl.
Ja, der zelebriert es richtig. Mitunter zerdehnt er mir die Sätze sogar ein bisschen zu sehr. Das wird dann zu so einer Art Singsang und dieser Singsang lullt mich auch ein bisschen ein. Aber es klingt so, als würde er einem diese Geschichte so an einem Abend bei einem Glas Wein vor dem Kaminfeuer erzählen. Das passt dann schon zum Stil von Modiano, der mit uns eben durch die Vergangenheit des Ich-Erzählers streift und seine Gedanken so fließen lässt.
Ja, in seinen Erinnerungen schwelgt. Unsichtbare Tinte, so heißt das Hörbuch von Patrick Modiano, über das wir gesprochen haben, aus dem Französischen übersetzt von Elisabeth Edel. Walter Kreie ist der Sprecher. Es sind 3 CDs, 3 Stunden, 15 Minuten Hörzeit zum Preis von 19 Euro. Natürlich wie immer eine unverbindliche Preisempfehlung. Und erschienen ist dieses Hörbuch im Verlag Hörbuch Hamburg. Wir kommen jetzt zu einem Hörbuch von Sophie Passmann. Sie ist Moderatorin und Autorin. Sie schreibt regelmäßig für das Zeitmagazin die Kolumne Alles oder Nichts. Sie hat einen Kulturpodcast Jubel und Krawall zusammen mit dem Journalisten und Autor Matthias Kalle. Auf Instagram und auf Twitter zettelt sie gerne Streit an mit alten weißen Männern, so heißt es in ihrer Biografie. Und so lautet auch der Titel ihres Bestsellers, Alte weiße Männer. Außerdem hat sie für die Musikbibliothek von Kiwi über den US-amerikanischen Singer-Songwriter Frank Ocean geschrieben. Beide Werke sind als Autorinnenlesungen bei Tacheles erschienen, wie auch das aktuelle Hörbuch Komplett Gänsehaut. Dorothy Meyer-Karweg, wer bekommt da Gänsehaut?
Ja, ich schätze Sophie Passmann selbst in Gedanken an sich und ihre Generation, also Ende der 20er, die sich interessanterweise am Übergang zum Erwachsensein fühlt. Also sie selbst ist 27 Jahre alt. Das Hörbuch ist so ein intensives Nachdenken über sich und ihre Freunde, allgemein die Mitmenschen, in der Regel Mittelschicht und studiert. Und das fällt mehr oder weniger gut aus und ist sehr polemisch, auch sich selbst gegenüber.
Der Titel klingt ja eher nach einem spannenden Krimi. Worum geht's denn im Einzelnen?
Das Ganze wird gegliedert nach Ortsangaben. Also da heißt es die Wohnung, die Straße, die Stadt. Und Anlass ist ihr Umzug in eine andere Wohnung. Und dann wird da alles hinterfragt. Also Beispiel Wohnung. Man kann da nicht einfach mehr irgendwelche Möbel reinstellen, sondern will damit etwas ausdrücken. Beziehungsweise die anderen denken, dass man damit vielleicht etwas ausdrucken will. Also egal ob Stahlrohrmöbel oder Matratze auf einfachen Europaletten. Man entgeht der Einordnung durch andere und durch sich selbst nicht. Alles ist Pose. Was willst du uns damit sagen? So heißt dann immer die Frage. Und das geht natürlich übers Einrichten hinaus. Man merkt, das Leben ist insgesamt ziemlich kompliziert geworden.
Mein ganzes Leben mit meinen Freunden ist eine einzige Angst vor dem Moment, in dem man einen Witz macht und jemand sagt, das finde ich aber nicht mehr lustig. Man kann sich eigentlich bei nichts mehr sicher sein, eigentlich tut nur noch alles weh. Meine Freunde sitzen als anonyme Masse Erwartungshaltung rum. Neben ihnen eine dieser Kisten im Raum, die nach Umzügen ebenso rumstehen. Ein bisschen Unrat, Schrauben und Jutebeutel, für die man noch keinen richtigen Platz gefunden hat. Meine Freunde sind nicht konfliktscheu, meine Freunde finden im Gegenteil alles problematisch. Ich und meine Freunde, wir legen ständig in Gesprächen unsere Köpfe schräg und lenken das Thema in eine andere, eine unangenehmere Richtung. Wir sagen nachdenklich, und dann, ich weiß nicht, ob ich das so sehe. Meine Freunde und ich haben meistens recht, wir sind dann nur keine gute Gesellschaft. Recht haben ist ja ohnehin ein echter Stimmungskiller. Man könnte es meinen Freunden und mir als Charakterstärke auslegen oder als Kampfwillen der Welt gegenüber. In Wahrheit hat es bestimmt auch wieder nur mit unseren Eltern zu tun und nicht mit Mut.
Tja, die Eltern, das ist ganz wichtig. Man will sich abgrenzen gegenüber den Eltern, gegenüber dem Bürgertum. Aber man kann ihm doch nicht entrinnen.
Das Bürgertum ist fürchterlich subtil. Die meisten Ressentiments werden nie angesprochen, sondern nur angedeutet. Mit hochgezogenen Augenbrauen oder überraschten Nachfragen auf Stehempfängen. Nee, mir ist schon wichtig, dass ich da bin, wenn die Putzfrau kommt. Man weiß ja nie. Der Ausdruck gutes Elternhaus ist ein Code dafür, dass der Hass, den man spürt, nicht angesprochen wird beim Abendbrot. Man ahnt ihn trotzdem. Man schaut sich ganz genau die Turnschuhe der anderen Kinder an. Man sucht nach Modellen von Deichmann und nach späten Zahnspangen. Man horcht, wohin der letzte Urlaub ging. Es ist ein Klassenhass, der nicht weggeht, weil von ihm behauptet wird, dass er gar nicht da sei. Das Bürgertum hat auch die Frauen rangezüchtet. All die Frauen, die sich bei ihren Müttern abgeschaut haben, dass es wichtig ist, dass Männer in Polohemden sie nett finden. Deswegen behaupten sie, dass alle in Deutschland längst gleichberechtigt seien. Während sich die anderen Frauen, die ohne Familienfreunde, mit Mitgliedschaft im Golfverein, die Finger blutig emanzipieren. Und alles nur für ein anerkennendes Nicken eines Liberalen in geschäftsführender Position. So ließe es sich auch zusammenfassen. Das Bürgertum züchtet Leute ran, die in ihrer Jugend für circa 8 Monate eine Punkphase hatten, um danach bis zum Ende aller Zeiten nur noch alles so zu tun, damit Liberale in geschäftsführenden Positionen mit ihnen zufrieden sind. Und natürlich kriegt man das nie wieder ganz raus. Es ist ein lebenslanges Privilegienreflektieren. Das kann man natürlich nur tun, wenn man ahnt, dass da was komisch gelaufen ist in der eigenen Kindheit. Was uns wieder zum Grundproblem bringt, das Bürgertum ist fürchterlich subtil.
Das Bürgertum steckt also ganz subtil in einem drin und das weiß Sophie Passmann auch.
Ja, und da scheint es ja auch kein Entrinnen zu geben. Das klingt so wie eine Mischung aus Ironie und Verzweiflung.
Ja, es ist so ein Feuerwerk der Gedanken. Sehr witzig, schön böse. Und ja, aber dieses ständige Kreisen um sich und was man tut und wie man es tut und wie man mit den Freunden umgeht und die mit einem, das ist auch wirklich ein bisschen anstrengend. Und gut, dass sie nun mit 27 an der Pforte zum Erwachsenwerden steht. Am Schluss gibt es nämlich bei ihr dann diese Erkenntnis.
Erwachsensein bedeutet zu wissen, wie es eigentlich richtig ginge, um es dann absichtlich falsch zu machen.
Aber auch da sagt sie dann danach, vielleicht ist es auch ganz anders.
Und sie spricht auch in so einem immer gleichbleibenden Tonfall. Das hat so was Vorwärtstreibendes. Ja. Wie hat Ihnen das Hörbuch insgesamt gefallen?
Also ich habe schon über viele Ideen und Gedanken gelacht, weil sie vieles sehr genau auf den Punkt bringt, viele Gesten, Verhalten und Ansichten entlarvt. Aber ich habe den Fehler gemacht und habe mir die CD in einem durch angehört und dann festgestellt, nach spätestens 2 Stunden habe ich Ohrenschmerzen bekommen. Das liegt auch daran, also die Gedanken werden nicht längere Zeit ausgearbeitet, sondern wie so ein Schnellfeuergewehr abgefeuert. Also sie springt auch ein bisschen von einem Thema zum nächsten. Alles dreht sich immer wieder im Kreis. Es gibt tatsächlich kein Entrinnen und das verursacht dann auch bei mir ein bisschen Gänsehaut.
Na, dann wird der Titel doch wahrhaftig komplett Gänsehaut von Sophie Passmann. Am besten in Häppchen hören. Eine Autorinnenlesung, eine MP3-CD, 3 Stunden und 21 Minuten Laufzeit zum Preis von 18 Euro. Erschienen ist dieses Hörbuch bei Ruf Music im Label Tacheles. Wir kommen zum Kinder- und Jugendhörbuch in der Hörbuchzeit in H2 Kultur, einem Hörbuch von Richard Adams. Kurz ein paar Informationen noch zum Autor. 1920 wurde er geboren. Er hat in Oxford Literatur und Geschichte studiert und er hat angefangen zu schreiben, weil er seinen beiden Töchtern, Juliet und Rosemont, immer Geschichten erzählt hat. Geschichten über Kaninchen. Und so hat er angefangen, diese Geschichten dann auch aufzuschreiben. Sein Buch Watership Down, unten am Fluss, wurde ein Welterfolg. Und so hat er beschlossen, seinen eigentlichen Beruf beim Amt für Umweltschutz aufzugeben, um sich ganz dem Schreiben zu widmen. Richard Adams starb 2016 in Oxford. Der Weltbestseller von Richard Adams, Unten am Fluss, ist nun bald 50 Jahre alt. Viele kennen das Buch bestimmt noch aus der Kindheit. Und für die, die sich aber nicht mehr so gut daran erinnern können, Dorothee Meyer-Karwick, worum geht es denn genau in dieser Kindergeschichte?
Es geht um eine Gruppe von Kaninchen, die irgendwo am Ortsrand in einer Gemeinschaft zusammenwohnen. Und diese Gemeinschaft wird Gehege genannt. Und eines dieser Kaninchen, Fiver, hat immer wieder so Ahnungen, also kann in die Zukunft blicken. Und es prophezeit dann irgendwann eine unheilvolle Bedrohung für das Gehege. Und zusammen mit einigen anderen Kaninchen macht sich Fiver dann auf, um einen neuen Lebensraum zu finden. Und die Geschichte dieser Reise und des Aufbaus einer neuen Gemeinschaft wird dann beschrieben. Letztendlich geht es hier um Naturzerstörung und was dies für Tiere bedeutet. Es geht aber auch darum, wie man Konflikte lösen könnte und wie besser nicht. Und es geht um Hilfsbereitschaft und Freundschaft.
Der SWR hat im Jahr 2006 daraus ein Hörspiel gemacht und das ist nun auf CD erschienen. Für die Hörspielbearbeitung ist Leonard Koppelmann verantwortlich. Er hat auch Regie geführt mit Hilfe von Marc Gensler. Wie ist er denn vorgegangen?
Also Leonard Koppelmann schafft es ja immer wieder, so ein richtig großes Hörkino entstehen zu lassen. Also er nutzt alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel. Zum einen mal große Schauspielernamen, also da spielt beispielsweise Peter Fricke mit als Erzähler und Jens Warwitschek, den kennt man ja beispielsweise aus der Hörspielserie Die drei Fragezeichen. Der spielt das hellsichtige Kaninchen Fiver, dann Marc Hosemann als Bruder Hazel, dann macht die sehr erfolgreiche und bekannte Theater- und Filmschauspielerin Sophie Reuss mit als Möwe. Dazu wurde dann noch eigens Musik komponiert von Henrik Albrecht. Dann noch eben viele Geräusche, also alles sehr opulent und aufwendig gemacht, ja.
Ja, dann schlage ich vor, hören wir doch mal rein. Was haben Sie für eine Stelle ausgewählt?
Ja, erstmal eine Stelle vom Anfang. Fiver und Hazel sind auf der Kaninchenwiese und da sieht es auf einmal ganz anders aus als sonst.
Ein kleines Stück vor ihnen war der Boden frisch aufgewühlt worden. Zwei Haufen Erde lagen auf dem Gras. Schwere Pfosten, die nach Kreosot und Farbe rochen, ragten hoch empor. Und das Brett, das sie trugen, warf einen langen Schatten über den oberen Teil des Feldes. Da fing Fiver schrecklich an zu zittern.
Hazel, da kommt es her. Jetzt weiß ich's. Etwas Schreckliches. Etwas Entsetzliches. Das immer näher kommt.
Was denn? Was meinst du eigentlich? Ich dachte, du sagtest, es gäbe keine Gefahr.
Ich weiß nicht, was es ist. Im Augenblick gibt es hier keine Gefahr, aber sie kommt. Sie kommt. Oh, Hazel. Schau. Das Feld. Es ist bedeckt mit Blut.
Sei nicht dumm. Es ist nur das Licht des Sonnenuntergangs, Fiver. Komm schon, red nicht so. Du erschreckst mich. Fiver, du kannst hier nicht sitzen und heulen. Auf jeden Fall wird es langsam dunkel. Wir gehen jetzt lieber zum Bau zurück.
Zum Bau zurück. Es wird doch dahin kommen. Ich glaube ja nicht, dass es nicht kommt. Ich sage dir, das Feld ist voll von Blut.
Hör jetzt auf. Was auch immer droht, wir müssen vor der Dunkelheit zurückkehren.
Bruder Hazel und Fiver gehen dann zum Oberkaninchen. Doch der Rammler will nichts von der Gefahr hören und sagt, sie sollen einfach wieder verschwinden. Andere Kaninchen glauben Fiver dann aber schon. Und so macht sich dann eine kleine Gruppe auf, um ein neues Gehege zu finden.
Und was passiert mit den anderen Kaninchen, die zu Hause bleiben?
Ja, die werden tatsächlich getötet bzw. vertrieben. Also das muss man schon wissen. Dieses Hörspiel ist, wie die Geschichte selbst, mitunter schon recht brutal.
Durch die Musik auch besonders spannend, finde
ja,
ich.
Das richtige Filmmusik, ne? Das, ja. Muss man so sagen, das hat er schon sehr gut gemacht, ja.
Was passiert dann weiter mit der kleinen Gruppe um Fiver und Hazel?
Ja, die finden irgendwann ein neues Gehege und leben dort eine Zeit lang glücklich und zufrieden. Und dort retten sie auch der Möwe Keha das Leben, die verletzt bei ihnen landet und die sie mit Würmern füttern, obwohl sie die ja ziemlich eklig finden. Aber dann stellen sie fest, sie haben ein Problem. Sie haben nämlich keine Frauen. Also werden sie auch keine Nachkommen haben. Tja, jetzt ist die Frage, woher weibliche Kaninchen finden. Hazel hat dann eine Idee, die Möwe Keha könnte doch für sie aus der Luft andere Kaninchen suchen. Und das tut sie dann auch. Und es dauert ziemlich lange, bis sie wiederkommt, aber eines Tages ist sie wieder da und erzählt dies.
Draußen, diesen Weg ist Floß. Hm. Kennt ihr?
Nein, wir sind nicht so weit gekommen.
Ja, ist Floß. Und hier ist Stadt von Kaninchen.
Ach, auf der anderen Seite des
Flusses. Nee. Du geh in diesem Weg, ist großes Feld überall. Danach langem Weg zur Stadt vom Kaninchen kommen. Sehr gut. Ah. Und nach dem ist Eisenweg und dann Fluss.
Eisenweg?
Ah, ja, Eisenweg. Ihr nicht gesehen?
Nein.
Eisenweg? Menschen machen ihn.
Hazel überlegte schnell. Zwei Dinge waren klar. Keha hatte offenbar ein großes Gehege irgendwo in Richtung Süden gefunden. Und was immer der Eisenweg sein mochte, das Gehege lag diesseits von ihm und einem Fluss.
Bigwig?
Ja.
Dandelion?
Ja, Sir.
Blackberry?
Hier!
Ich bin froh, dass ihr euch gemeinsam mit mir zu dieser gefährlichen Expedition entschlossen habt.
Hazel und die anderen brachen früh am nächsten Morgen vom südlichen Ende des Buchenabhanges auf.
Freunde, unterschätzt mir nicht die Gefahr, der wir uns aussetzen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass sich die fremden Kaninchen freiwillig dazu überreden lassen, ein paar Weibchen zu uns nach Watership Town ziehen zu lassen.
Doch erst standen ihnen noch zwei Tage auf dem offenen Hügelland bevor. Füchse, Wiesel, alles konnte ihnen begegnen. Aber zum Glück hatten sie ja die Möwe Keha. Sie beschützte Hazel und seine Freunde von der Luft aus. So gelangten sie einigermaßen sicher in die Nähe des anderen Kaninchengeheges.
Da haben wir so viel Reus gehört als Möwe Keha. Und dieser Eisenweg, das dürfte eine Eisenbahnlinie gewesen sein. Ja, unsere Kaninchen wollen nun aus diesem Gehege, diesem neuen Gehege, Weibchen rauben, um damit dann eine neue Gemeinschaft zu gründen.
Rauben, also wirklich rauben gegen deren Willen?
Ja. Also ich glaube, das könnte heute kein Autor, keine Autorin mehr in einem Kinderbuch so ungestraft schreiben. Aber ja, ich sag mal, dieser etwas verstörende Plot wird dann leicht abgemildert dadurch, dass die weiblichen Kaninchen in diesem anderen Gehege, das die Möwe gefunden hat, durchaus gern mitgehen, da dort alle Kaninchen unterdrückt werden. Also da wird so eine Diktatur geschildert. Das heißt, unsere Kaninchenbande befreit dann sozusagen die Weibchen und nach mehreren Kämpfen, bei denen die Möwe Keha wichtige Hilfe aus der Luft leistet, können sie endlich in Frieden in ihrem neuen Gehege leben und natürlich viele Nachkommen bekommen.
Also insgesamt eine sehr spannende Geschichte, haben wir schon gesagt, auch durch die Umsetzung, aber auch recht brutal.
Ja, es ist so ein richtiges Abenteuer. Auch die Rollenbilder sind jetzt recht klischeebehaftet, das muss man sagen. Es sind natürlich vor allen Dingen männliche Kaninchen, die Abenteuer bestehen. Aber immerhin gibt es dann auch durchaus kluge weibliche Kaninchen, die mit den Männchen den Fluchtplan aushecken. Jedenfalls, das ist tatsächlich alles sehr fesselnd, sehr spannend und dicht erzählt und mit viel Dramatik inszeniert. Und ganz am Schluss wird es dann nochmal richtig ergreifend, als Hazel alt und grau in den Kaninchenhimmel eingeht.
Und jetzt, wo Sie das erzählt haben, erinnere ich mich an mein Kinderbuch Unten am Fluss, das ich auch gelesen habe. Aber hier sprachen heute über das Hörspiel Unten am Fluss von Richard Adams mit Peter Fricke, Marc Hosemann, Jens Wawritschek, Sophie Reuss, Gottfried Breitfuß und vielen anderen. Regie geführt hat Leonard Koppelmann. Es sind zwei CDs, 2 Stunden 42 Minuten Laufzeit zum Preis von knapp 15 Euro. Und empfohlen ist dieses Hörbuch für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren. Eine Produktion von SWR 2, erschienen im Verlag DAV. Das war's in der Hörbuchzeit in HR2 Kultur. Und für heute verabschieden sich
Dorothee Meyer-Karwig
und Christiane Hillebrand.